Advent. Heiko hat gerade sehr schön dargestellt, wo Advent herkommt, was das Ziel und Sinn von Advent ist. Advent, Ankunft, Warten. Wir glauben ja nicht einen theoretischen Glauben. Das unterstellt man ja oft uns Christen. Dass unser Glaube sowas sei wie ein philosophisches System. Da muss man sonntags in die Kirche, man muss die 10 Gebote halten und so Regelungen, ein System einhalten. Ich widerspreche da immer ganz gerne. Ich sage, ich glaube an einen lebendigen Gott. Amen. Ich glaube an einen lebendigen Gott und dass er lebendig ist, heißt, er ist tatsächlich da und tut etwas. Er ist nicht nur einfach vor 2000 Jahren mal da gewesen. Die Menschen haben tatsächlich auf den Messias gewartet vor 2000 Jahren. Die hatten eine Sehnsucht danach, dass Gott endlich seinen Retter, seinen Erlöser schickt und die Römer aus dem Land jagt. Und Gott kam, aber er kam ganz anders. Und Jesus, als er sich von seinen Jüngern nach seinem Tod und seiner Auferstehung, nachdem er den Tod besiegt hatte, hat er sich verabschiedet, hat gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater in den Himmel, in die andere Dimension. Aber ich werde wiederkommen. Und darauf warten wir. Ich warte darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Ein philosophisches System, ein theoretischer Gedanke, der kann nicht wiederkommen. Aber eine Person, jemand, der gesagt hat, ein Freund, der mich besucht hat, der sagt, du, in einem Monat sehen wir uns wieder, ich komme wieder. Auf den warte ich. Und ich glaube, es lohnt sich, die Adventszeit zu nutzen, um sich bewusst zu machen, unser Herr Jesus Christus kommt wieder. Seid bereit. Unser Herr Jesus kommt wieder. Sei bereit. Oh, ich möchte bereit sein in allen Lebensbereichen. In meiner Familie, in meiner Arbeit, in meinem Freundeskreis. Jesus ist ja irgendwie trotzdem da, auch wenn er noch nicht wiedergekommen ist, aber unsichtbar durch seinen Heiligen Geist ist er hier. Wir können mit ihm reden und ihm sagen, ja, ich möchte bereit sein, dich zu erfahren in meinem Leben. Bist du bereit, Jesus zu erfahren? Alain und Sarah, ihr habt es so wunderbar erlebt, dass Gott sich zu euch stellt und euch nicht enttäuscht. Er hat gesagt, ich stelle mich zu euch und ich werde mich um euch kümmern. Ich werde für euch stehen. Sind wir bereit, Jesus erfahren zu wollen? Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die keine Adventsgeschichte ist, aber eine Sache, die passiert ist im Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt gerne eure Bibel rausholen, wenn ihr eine dabei habt. Es ist immer gut, danach zu lesen. Okay, Johannes Evangelium Kapitel 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Zwei Tage später, man muss sich jetzt klar machen, es war ein Augenblick, wo Jesus noch völlig unbekannt war. Jesus war 30 und hatte als Zimmermann gearbeitet. Vorher waren ein paar Kleinigkeiten passiert, wie als 12-jähriger Junge war Jesus in Jerusalem und plötzlich seine Eltern auf dem Rückweg von Jerusalem merken sie plötzlich, dieser 12-jährige Jesus, der fehlt. Und die mussten ihn suchen, in dem Trubel der Großstadt. Haben ihn dann letztendlich im Tempel gefunden. Sind solche Dinge passiert, wie dieser Jesus, als er 30 war, ist er zu Johannes dem Täufer in die Wüste gegangen, an den Jordan, und hat sich taufen lassen. Und Johannes der Täufer hat plötzlich einen Eindruck gehabt, etwas sehr deutlich von Gott gehört und hat gesagt, dieser ist Gottes Lamm. Und Gott hat zu ihm gesagt, weißt du, auf denjenigen, den du meinen Heiligen Geist runterkommen siehst, wie eine Taube. Derjenige ist der, der mit dem Heiligen Geist taufen wird, der Menschenherzen mit Feuer verändern wird, bei dem wirkliche Vergebung und wirklicher Neuanfang möglich ist. Solche Sachen sind vorher passiert. Jesus hat die ersten Jünger um sich gesammelt. Und jetzt, nachdem er zum Beispiel auf Philippus und Nathanael getroffen ist und er denen angekündigt hat, ihr werdet den Himmel offen sehen. 2 Tage später, nachdem Jesus das so angekündigt hatte, passiert also Folgendes. 2 Tage später fand in Kana, eine Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Ausleger gehen davon aus, dass es irgendwie zur weiteren Verwandtschaft gehört hat. Die Mutter Jesu war nämlich mit dran beteiligt, die Organisation und so weiter am Laufen zu halten. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Eine Katastrophe in der damaligen Zeit. Selbst heutzutage wäre es unangenehm, aber man würde ja vielleicht noch auf Bier oder Ähnliches oder andere Sachen zurückgreifen. Aber damals ging ein Hochzeitsfest 7 Tage. Natürlich war keiner die ganze Zeit dabei. Stimmt nicht ganz. Braut und Bräutigam und der Brautführer, die waren dabei, die ganze Zeit über. Aber sonst sind die Leute gekommen und gegangen und 7 Tage lang hat man Hochzeit gefeiert. Das war eine Party, ein Ort in Ausnahmezustand, Kana im Ausnahmezustand. Und während dieser Zeit passiert es. Es geht der Wein aus. Jemand hat mal erzählt, ein Pastor, der war in China und da gab es auch eine Hochzeit. Die ging über mehrere Tage. Und da 200 Gäste hatte man erwartet. Aber statt 200 Gäste sind 300 gekommen. Und da ist auch der Wein ausgegangen. Die hatten Reiswein. Und als man festgestellt hat, so viele Leute kommen, da hat man sofort Leute losgeschickt, in den Nachbarort weiteren Wein besorgen. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass sowas nicht ausgeht. Das wäre ein Makel, der ein Leben lang... bei jeder Hochzeit hätte man sich neu drüber unterhalten. Weißt du noch, bei denen ist der Wein ausgegangen. Ja, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn. Sie kommt zu Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Sie scheint irgendwie zu erwarten, Jesus, jetzt ist deine Zeit, jetzt kannst du handeln. Ob sie direkt an ein Wunder gedacht hat, weiß ich nicht. Aber Jesus hatte ja vorher noch kein Wunder getan. Vielleicht hat sie einfach erwartet, dass der im Nachbarort tigert und Wein holt. Also ich weiß nicht. Aber sie hatte Vertrauen auf ihren Sohn gesetzt. Jesus, uns ist der Wein ausgegangen hier auf dieser Hochzeit. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Im Griechischen ist das wesentlich schärfer formuliert als hier. Also streicht man das Wort Liebe vor Frau. Ist es deine Sache, Frau, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht da. Boah, fährt der sie scharf an da. Habt ihr mal eure eigene Mutter so angeblackt, hat gesagt, die kommt in einem Fest zu dir und sagt, du, denen geht der Wein aus. Und Jesus, der heilige Jesus, Jesus antwortet ihr, Frau, was geht es dich an, was ich tue? Lass mich in Ruhe. Worte, diese Formulierungen tauchen genauso an mehreren Stellen in der Bibel auf. Wenn man nachschaut im Königebuch oder im Richterbuch Kapitel 11, Vers 12 oder 1. Könige 17, Vers 18. Das sind so Stellen, wo jemand zum Beispiel über den König David spottet und einer von Davids Männern will den Mund tot machen, will sein Schwert ziehen und aufräumen da. Du kannst doch nicht über David so herziehen. Und wo David genau diese Formulierung benutzt. Was haben wir mit dem zu schaffen? Was geht's dich an? Was haben wir mit dem zu schaffen? Da stehen dieselben Worte im Grundtext. Oder als jemand Israel angreift, ein fremder König beschließt, das Volk Israel in ihrem Land anzugreifen und zu erobern. Und der König von Israel schickt zu diesem Zeitpunkt einen Botschafter aus, der diesem Heer entgegengeht und sagt zu dem, was haben wir eigentlich miteinander zu schaffen? Warum greifst du mich an? Was haben wir miteinander zu schaffen? Bleib doch da, wo du bist und komm nicht her. Das wäre mir wesentlich lieber, haben wir keinen Krieg. Und diese Worte, diese scharfen Worte, wie bei diesem Spötter oder bei diesem, der Krieg will, verwendet Jesus und sagt, Frau, was geht es dich an? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir gucken da noch mal, warum Jesus so reagiert. Also, ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tu, was immer er euch befiehlt. Das ist jetzt umso erstaunlicher, nachdem sie so eine Abfuhr bekommen hat, ist nicht eingeschnappt, sondern geht zu den Dienern und sagt, tut, was er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 bis 120 Liter. Das waren also riesige Tonpottiche oder Steinkrüge. 80 bis 120 Liter passten in diese Amphoren rein. Und davon standen 6 Stück da. Das heißt, wer rechnet schnell? 6 mal 80? Nochmal? Ja, 480 Liter. Minimum. Eher mehr. Und Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Soweit nichts Ungewöhnliches. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Ich weiß nicht, was die Diener dabei gedacht haben. Also, komische Anweisung. Gut, die mit Wasser füllen, weil für Reinigung passt ja. Aber dann in ein Gefäß bringen und dem Speisemeister bringen, der für das Auftafeln zuständig ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und der kostete davon. Und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Der wusste ja, der Wein ist ausgegangen. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Der Speisemeister fragt aber jetzt nicht die Diener, was weiß ein Sklave schon, sondern er rief den Bräutigam und sagte, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und bietet seinen Gästen und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten, dann sind die Geschmacksnerven schon ein bisschen abgetötet, dann merkt man es nicht mehr so sehr. Erst den guten und dann den schlechteren. Du aber hast den besseren Wein zum Schluss zurückgehalten. Wenn Jesus was macht, dann macht das richtig. Einmal 480 Liter Minimum und dann auch noch eine Qualität, wo einem Hören und Sehen vergeht. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe ein paar Beobachtungen in diesem Text gemacht. Und die Beobachtungen möchte ich euch jetzt gerne mal mitgeben. Und zwar, die erste Beobachtung ist, Jesus ist bei den Menschen. Die erste Beobachtung ist, Jesus ist bei den Menschen. Er ist auf dieser Hochzeit, er ist eingeladen und geht hin. Ihm ist es nicht egal. Er hätte ja auch sagen können, ich habe eine fromme Mission zu erfüllen. Ich habe für die Sünden der Welt am Kreuz zu sterben. Ich habe das Evangelium zu verkündigen. Ich will Kranke heilen. Da habe ich keine Zeit, auf eine Hochzeit zu gehen. Jesus ist bei den Menschen. Ihm sind die Menschen nicht egal. Ihm sind die Menschen wichtiger als irgendwelche frommen Vorschriften. Das zeigt sich immer wieder in der Geschichte, wo Jesus auf der Erde war. Als er durch einen Ort zog, ist er auf den Zöllner Zachäus getroffen. Mit einem Zöllner setzt man sich nicht an einen Tisch damals. Das waren Verräter, Sünder. Was macht Jesus? Dieser Zachäus, der war ein bisschen kleiner und konnte nicht durch die Menschenmassen durchschauen, wollte unbedingt diesen Jesus sehen. Zachäus, nicht auf den Kopf gefallen, klettert den nächsten Baum hoch und guckt von oben runter und kann Jesus gut sehen. So ein Ehrenplatz da oben. Und gut versteckt zwischen den Blättern. Und Jesus hält an, geht zu dem Baum hin, ruft in den Baum hinein, da oben sitzt der Zachäus und sagt, heute muss ich zu dir in dein Haus einkehren. Heute will ich dich besuchen. Ihm ist das egal, ob man als frommer Rabbi, als Lehrer der Worte Gottes zu so einem Sünder geht. Ihm sind die Menschen nicht egal. Ihm sind die Menschen wichtig. Als Sabbatruhe angesagt war und seine Jünger so am Wegrand, so die Körner, die da gewachsen sind, das Getreide, so die Ähren raufen und dann diese Körner rauspulen und essen. Da regen sich die Frommen der damaligen Zeit auf und sagen, wie kannst du zulassen, dass deine Jünger diese Arbeit am Feiertag machen? Und was antwortet Jesus drauf? Ist der Feiertag, also ich interpretiere mal, ist der Feiertag mehr wert als diese Menschen? Für Jesus sind die Menschen mehr wert als fromme Vorschriften. Jesus war bei den Menschen. Meine Frage an dich, bist du bei den Menschen? Ich habe so manche Christen kennengelernt, die gesagt haben, ach, Betriebsweihnachtsfeier, da wird so viel gesoffen, da möchte ich nicht hingehen. Jesus ist zu dieser Hochzeit gegangen. Mensch, wie willst du Salz und Licht der Erde sein, der Welt sein, wenn du nicht bei den Menschen bist? Wisst ihr, wann Salz seine Wirksamkeit entfaltet? In dem Augenblick, wo es mit der Suppe in Berührung kommt. Wenn es ganz nah dran ist. Wo kann dein Salz und dein Licht, dein Leben seine Wirksamkeit entfalten? Wenn du wirklich dran bist an den Menschen. Eine Frage, die mich natürlich auch immer wieder beschäftigt, ist die Frage als Gemeinde. Sind wir als Gemeinde noch an den Menschen dran? Oder stecken wir unsere ganze Arbeitskraft nach innen und drehen uns nur noch um uns selber? Es ist ja schön und es ist ja nötig. Aber sind wir noch draußen? Sind wir noch bei den Menschen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendeine Evangelisation auf der Straße machen, sondern die Frage, sind wir noch als Gemeinde bei den Menschen? Da gibt es so viele Nöte, die die Menschen brauchen. Haben wir als Gemeinde, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, haben wir eine Bedeutung für die Menschen? Oder sagen die, ist eigentlich egal, ob es die gibt oder nicht? Weil mit mir hat das nichts zu tun. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, wo ich gehört habe, die war 22 Mitglieder groß. Also ein ganzes Eck kleiner als wir. Und je weniger Leute man ist, desto mehr braucht man eigentlich die Kräfte, um den Gottesdienst überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Und die haben sich diese Frage gestellt und sie haben gemerkt, wir sind nicht bei den Menschen. Und dann ist in ihrer Nachbarschaft etwas passiert. Eine Musikschule hat dicht gemacht, hat geschlossen. Und diese Musikschule war ganz bedeutend für diesen Stadtteil, weil sie hat junge Menschen, die eigentlich auf der Straße gelandet wären und sich gelangweilt hätten und aus Langeweile irgendwelchen Blödsinn gemacht hätten, hat diese Musikschule von der Straße weggeholt. Und diese Leute konnten da Musik lernen und haben eine Richtung gekriegt. Und diese Musikschule hat wegen finanzieller Schwierigkeiten dicht gemacht. Die Gemeinde wollte bei den Menschen sein. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir haben so viele geniale Lobpreiser. Wir machen eine Musikschule auf. Und gesagt, getan, sie haben, nachdem diese Musikschule zugemacht hat, haben sie eine aufgemacht. Und diese Musikschule ist zu so einem Segen in diesem Stadtteil geworden. Und was soll ich sagen? Der Flut von Segen hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Menschen haben sich dadurch einladen lassen. Was ist das eigentlich für eine Gemeinde, die eine Musikschule betreibt? Und wenn die Musikschule Aufführungen gemacht hat, war das häufig in den Gemeinderäumen. Und so sind die Leute auch in die Gemeinderäume gekommen, haben plötzlich von Jesus gehört und haben plötzlich gemerkt, da steckt mehr dahinter als nur einfach ein bisschen soziales Engagement. Da steckt ein lebendiger Gott dahinter. Und ihr Leben hat sich verändert. Eine Gemeinde, die bei den Menschen war. Das beschäftigt mich, die Frage, wo sind wir als Gemeinde bei den Menschen? Halleluja. Amen. Zum Beispiel. Ja, das war so eine erste Beobachtung. Jesus ist bei den Menschen. Eine zweite Beobachtung, seine Mutter Maria vertraute ihm. Maria ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, du, denen geht der Wein aus. Sie haben keinen Wein mehr. Ich glaube, in Maria ist die Verheißung der Geburt von Jesus mitgeschwungen. Was sie ja schon erlebt hat, da ist ein Engel gekommen und hat gesagt, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären. Weihnachten, das feiern wir Weihnachten. Du wirst einen Sohn gebären. Und sie hat erlebt, wie sie ohne Geschlechtsverkehr, ohne Sexualakt schwanger geworden ist. Etwas, was eigentlich medizinisch unmöglich ist. Und ich glaube, diese Verheißung ist in ihr mitgeschwungen. Und sie wusste, der Engel hat zu ihr gesagt, dein Sohn wird Immanuel genannt werden. Und also er wird zum Segen sein für sein Volk. Er, der Messias, der erwartete Messias, auf dessen Ankunft wir so sehr warten. Und da schwang sicher auch mit, dass im damaligen Judentum ganz klar war, wenn der Messias kommt, wird er nicht nur die Römer aus dem Land schmeißen, sondern er wird auch Wein im Überfluss geben. Das finde ich ganz interessant. Kommt an mehreren Stellen so in der Erwartung des frühen Judentums, also des damaligen Judentums, war das so, die haben erwartet, wenn der Messias kommt, gibt es Wein im Überfluss und von allerbester Qualität. Ich glaube, das war so ein bisschen auch bei der Mutter von Jesus im Hinterkopf. Diese Geburtsverheißungen und diese Erwartung. Und ich glaube, nachdem Jesus ja in seiner Taufe bestätigt wurde, der Täufer Johannes gesagt hat, der Heilige Geist liegt auf ihm. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Berufene Gottes. Und sich die ersten Jünger, die ersten sechs Jünger um ihn gesammelt haben. Und diese Jünger ihm vertraut haben. Dann, all das hat mitgeschwungen, als Maria zu ihm kam und hat erwartet, Jesus wird was tun. Weißt du was? Mach's wie Maria. Vertraue diesem Jesus. Jesus hatte bis dahin kein Wunder getan. Vertraue diesem Jesus. Wenn du sagst in deinem Leben, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, vielleicht höre ich zum ersten Mal so deutlich von ihm, dann würde ich dich einladen, lerne ihn besser kennen. Rede mit Leuten, die ihn kennen. Rede mit Christen. Stell deine Fragen. Sag im Gebet, das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das zum ersten Mal macht, aber sag im Gebet, Jesus, ich kenne dich noch nicht, aber da scheint es etwas zu geben und ich möchte, wenn es dich gibt, dich kennenlernen. Öffne dich ihm. Maria hat Jesus vertraut. Mach so wie Maria. Das Interessante ist dann, die dritte Beobachtung, ihr Glaube wird gereinigt. Jesus lässt sich nicht unter Druck setzen, auch nicht von seiner Mutter. Er lässt sich nicht unter Druck setzen, weder damals noch heute. Jesus weist sie schroff zurück. Haben wir manchmal vielleicht eine Art und Weise in unserem Glauben, dass wir Gott unter Druck setzen wollen? Er soll doch ähnlich das tun, was wir gerne von ihm möchten. Und gerne jetzt, nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Da setzt sich vielleicht jemand hin und fängt an zu beten. Jesus, du siehst, wie es auf meiner Arbeitsstelle ist. Ich bete darum, dass du eine Veränderung schenkst in der Situation der Mitarbeiter untereinander. Oh Jesus, du musst doch jetzt endlich handeln. Oh, wenn ich das nächste Mal hinkomme, oh, da muss etwas passiert sein, Jesus. Und die Stimme wird gepresster und Jesus lässt sich nicht unter Druck setzen, auch nicht von einer gepressten Stimme. Oder dass wir geistliche Gesetzmäßigkeiten aufbauen und sagen, wenn ich das tue, muss Jesus das tun. Auch darum lässt sich Jesus nicht unter Druck setzen. Er weist seine Mutter schroff zurück. Er möchte, dass seine Mutter genauso wie wir die Freiheit der Kinder Gottes kennenlernen. Ich fand das so spannend bei eurem Zeugnis, Sarah, Alain, als ihr erzählt habt, Gott lässt sich Zeit, aber Gott kommt nie zu spät. Selbst wenn wir manchmal denken, also jetzt ist der Zug fast abgefahren, jetzt. Aber er kommt nicht zu spät. Wir dürfen die Freiheit der Kinder Gottes lernen. Und das Erste ist dazu, entspann dich. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, sag das Gott und dann entspann dich. Du kommst doch zu deinem himmlischen Vater, nicht zu einem Geschäftspartner, den du überzeugen müsstest. Er will das Beste für dich. Und dein himmlischer Vater, er gibt dir so gerne. In diesem Gebet für die Arbeit, du darfst Gott gerne dein Herz ausschütten. Gott, Jesus, du kennst die Situation auf meiner Arbeit. Und ich weiß, du willst mich versorgen, auch mit gesunden Beziehungen auf meiner Arbeit. Ich vertraue dir. Danke, Jesus. Danke, dass du mich da nicht allein lassen wirst. Und ich sag dir was. Jesus gibt dir gerne seinen Frieden ins Herz. Du wirst Frieden erleben. Und Jesus möchte wirklich auch handeln. So wie er Wasser zu Wein gemacht hat. So möchte er die Situation auf deiner Arbeit verändern. Aber zu seiner Zeit. Da darfst du ihm vertrauen. Er kommt nicht zu spät. Marias Glaube wurde gereinigt. Die vierte Beobachtung, die ich gemacht habe, Maria hat Bereitschaft gezeigt. Sie zeigt Bereitschaft. Und zwar bereitet sie sich und andere vor. Nachdem sie die Reinigung zugelassen hat, wie bereitet sie sich vor? Sie geht ganz handfest vor und sagt, okay, ich glaube nach wie vor noch, dass Jesus handeln wird. Wie, weiß ich nicht. Wann, weiß ich nicht. Aber er wird handeln. Und in diesem Vertrauen geht sie zu den Dienern des Hauses und sagt, liebe Diener, tut das, was euch Jesus aufträgt. Sie bereitet sich innerlich und sie bereitet die Dienerschaft darauf vor, dass Jesus handeln wird. Sie fängt auf ihrer menschlichen Ebene an. Und das glaube ich, ist sehr wichtig. Wenn du möchtest, dass Jesus in deinem Leben handelt und eingreift, dann bereite dich auf sein Handeln vor. Tu das, was du kannst. Fang auf menschlicher Ebene an zu handeln und fang im Vertrauen an zu handeln. Und Gott wird das Seine dazu tun. Sie tut, was sie kann. Sie kann keinen Wein herbeibeschaffen, aber sie kann den Dienern Bescheid sagen. Was kannst du tun, um Gott den Weg zu bahnen in deiner Arbeitsstelle, um Gott den Weg zu bahnen in deiner Familie? Sie handelt nach ihren Möglichkeiten und sie vertraut zuversichtlich. Man könnte heutzutage modern fragen, wo liegt der Einflussbereich von Maria? Sie versucht nicht zu handeln in Bereichen, wo sie keinen Einfluss hat, sondern sie handelt dort, wo sie Einfluss hat. Wo kommst du an Menschen, Wo hat Jesus da Sachen vorbereitet? Wo ist dein Einflussbereich? Wo kannst du erzählen? Wo kannst du als Christ leben, vorleben, Vorbild sein? Wo kannst du als Christ handeln, wenn du hörst von einem Kollegen, du, mir geht so schlecht, zu sagen, du weißt ja, ich glaube an Jesus und vielleicht darf ich für dich beten. Maria ist bereit, loszugehen. Ich fand das spannend, dass ihr erzählt habt, ihr habt angefangen, die Koffer zu packen, obwohl ihr noch keine Zusage von der Wohnung hattet. Bereit sein zu handeln, auf unserer Ebene anzufangen. Und Gott tut das Seine hinzu. Und dann das Fünfte, das Wunder geschieht. Es wird uns nicht berichtet, wie das Wunder passiert ist. Es wird plötzlich festgestellt, die Diener haben dieses Wasser geschöpft, haben es zum Speisemeister gebracht. Der guckt drauf, probiert und sagt, wow, was ist das für ein Wein? Hammer. Und ruft gleich den Bräutigam, mein Freundchen, komm mal her. Also den guten Wein schenkt man zuerst aus. Das Wunder geschieht. Glaube. Jesus macht schon richtig. Damals hat er es richtig gemacht und bei dir wird er es richtig machen. Und er handelt zu seiner Stunde, zu seinem Zeitpunkt. Gott kommt auch mit uns als Gemeinde zum richtigen Zeitpunkt, dass wir erleben werden, wie Wasser zu Wein wird. Wir erleben werden, wie Gott noch mehr handelt. Aber es ist wichtig, dass wir auf dem Feld, was Gott uns schon gegeben hat, anfangen zu säen in unseren Möglichkeiten. Und Gott wird das Seine hinzutun. Und wir werden sehen, wie Wasser zu Wein wird. Das könnte wirklich wörtlich passieren. Also es ist nicht nur eine Metapher. So wie das damals, also die Geschichte hier, nicht eine Metapher ist, ein Gleichnis, eine Erzählung, ja, sondern die Johannes, als er das aufgeschrieben hat, sagt, hey, ich war Augenzeuge. Ich war dabei. Ich war unter diesen Hochzeitsgästen, die erlebt haben, wie Wasser zu Wein gemacht worden ist. Und genauso real ist unser Gott heute noch. Und er kann bis heute noch Wunder tun. Er tut es zu seiner Zeit. Und sie sahen das Zeichen und glaubten. Das finde ich nochmal ganz spannend. Dieser Satz, die Jünger haben das Zeichen gesehen, das Wunder gesehen. Interessant ist, dass im Griechischen da nicht das Wort Wunder steht, sondern Zeichen. Ein Wunder, das kann spektakulär sein und man sagt, wow, super Sache. Jesus hat auch Wunder getan. Aber hier tut Jesus ein Zeichen. Und ein Zeichen zeigt auf etwas. Ein Zeichen zeigt auf etwas. Und die Jünger verstehen dieses Zeichen. Es zeigt nämlich auf den allmächtigen Gott, auf den herrlichen Gott. Es zeigt darauf, dass Jesus nicht einfach irgendein frommer Typ war, sondern es zeigt darauf, dass in Jesus Gott selbst Mensch geworden ist. Es zeigt darauf, dass Gott, dass Jesus ihm keine Macht der Welt etwas entgegenhalten kann. Wir haben vorhin das Lied gesungen, er machte Wasser zu Wein. Und wir haben vorhin gesungen, wer kann gegen uns stehen, wenn Gott für uns ist? Mensch, Gottes Macht ist so riesengroß und er steht zu seinen Kindern. Er steht zu dir. Und dieses Zeichen haben die Jünger verstanden und sie haben geglaubt. Ihr Glaube, ihr Vertrauen ist gewachsen, ist stärker geworden. So, jetzt könnten wir sagen, was machen wir damit? Weinwunder, okay. Ich möchte dir mitgeben, sei ganz bewusst bei den Menschen, die in deiner Umgebung sind. Sei ihnen nahe. Gib diesen schönen Satz, evangelisiere nicht, sondern lebe. Sei bei den Menschen. Vertraue darauf, dass Gott Veränderung schenkt zu seiner Zeit. Sei offen für Gottes Wege. Ich fasse das Ganze mal zusammen in: Sei bereit, dass Gott handeln wird. Dass Gott mit dir ist und Gott handelt. Sei bereit. Advent, lasst uns bereit sein. Ich bete. Jesus, du bist der lebendige Gott. Herr, und wir hören immer wieder von Geschichten, wie du Dinge getan hast, die wir uns nicht vorstellen können. Jesus, ich habe noch nicht gesehen, dass Wasser in Wein verwandelt wurde. Aber ich habe gesehen, wie Menschen umgekehrt sind von ihrer Sünde und Leben bekommen haben, neues Leben, wie ihr ganzes Leben neu geworden ist. Ich habe gesehen, wie du hineingegriffen hast und Ehen gerettet hast, Familien wiederhergestellt hast, Versöhnung geschenkt hast. Ich habe gesehen, wie das Herz von Kindern, das Herz der Eltern wieder zueinander zugewandt wurden. Ja, und ich habe auch Zeichen gesehen, dass Menschen wirklich geheilt worden hier in unserer Gemeinde, übernatürlich, von Ärzten bestätigt. Du bist dieser Gott und du handelst zu deiner Zeit. Jesus, und ich bete darum, dass du hier in unserer Mitte ein Vertrauen in unsere Herzen ausgießt, dass wir mit dir gehen, dass wir tätige Bereitschaft haben, zu sehen, was du tun kannst. Danke, Jesus. Amen.